Willkommen beim Radiokolleg. Heinz Janisch begrüßt Sie. Wir haben eine kurze, klare und, wie ich finde, schöne Überschrift für diese Radiokolleg-Woche. Sie lautet Mut zum Leben. Manchmal ist es schwer genug, die Zuversicht nicht zu verlieren. Wie man das schaffen kann, auch in schwierigen Zeiten, darüber reden wir diese Woche und zwar jeweils in der ersten halben Stunde. Lässt sich Lebensmut erlernen? Wie gewinnen wir in Zeiten der Krise die Hoffnung zurück? Antworten auf solche Fragen versucht Margarete Engelhardt-Krajanik diese Woche in der Reihe Mut zum Leben. Es geht dabei auch um den Mut, den es braucht, um andere in der Krise begleiten zu können, zum Beispiel Kinder, die schwer erkrankt sind. Mut zum Leben, über die Zuversicht, auch Schwieriges zu meistern.
Das sind so Momente im Leben, die man nicht vergisst. Das ist ganz, ganz heftig. Sie war 4,5 eben damals und sie war glühend heiß. Und da zieht es einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. So dieses erste Wort Leukämie, Verdacht auf Leukämie. Sie sind ja behutsam gewesen, die Ärzte, und haben das vorsichtig zu mir gesagt. Aber trotzdem, das Wort konnte ich lang nicht mal aussprechen.
Begonnen hatte alles im Urlaub. Eva Morend war mit ihrem Mann und den beiden Kindern zur Sommerfrische in die Steiermark gereist. Dort war die 4,5-jährige Tochter erkrankt. Heftiges Fieber, begleitet von Apathie, veranlasste die Eltern dazu, die Kinderklinik in Graz aufzusuchen. Der erste Befund: Verdacht auf Krebs. Noch in derselben Nacht fuhren Mutter und Kind in das St. Anna Kinderspital nach Wien.
Es gibt im St. Anna 2 onkologische Stationen. Und auf einer der beiden sind wir dann einquartiert worden.
Ähnlich das Schicksal der 6-jährigen Lenia. Sie war knapp vor der Einschulung, als die Krankheit Leukämie bei ihr entdeckt wurde, berichtet ihre Mutter. Ursula Waldeck hatte gemeinsam mit ihrem Mann ursprünglich beschlossen, das Septemberkind Lenia ein Jahr später einschulen zu lassen, um sich noch ein stressfreies Jahr zu gönnen, wie sie erzählt.
Das Jahr ist ganz anders geworden, als wir uns das vorgestellt hatten. Sie ist plötzlich so im September herum 2010 eben sehr schwach geworden, war anfällig für Infekte, Schnupfen, Fieber immer wieder. Wir sind natürlich zum Arzt gegangen, zu einer Ärztin zuerst, die gemeint hat, das ist so typisch für dieses Alter, Vorschulalter quasi. Da wachsen die Kinder enorm und bräuchten eigentlich mehr Kraft, als ihnen zur Verfügung steht. Und wir sollen uns keine Sorgen machen, das wird schon. Es ist aber nicht geworden. Lene ist immer schwächer und schwächer geworden. Wir haben dann einen sehr guten Kinderarzt aufgesucht, der dann skeptisch war. Und der hat uns aber dann überwiesen an das St. Anna Kinderspital. Ich muss dazu sagen, ein paar Tage vor diesem Termin habe ich im Internet recherchiert, was ja viele machen. Und bin dann aufgrund dieser Anzeichen, die sie hatte, auf die Leukämie gekommen. Und ich kann mich noch erinnern, das war so eine Checkliste. Und bin damit, also mit dem Laptop, zu meinem Mann gegangen und habe gesagt, bitte schau dir das an. Das trifft es einfach total bei der Lydia. Was ist los? Hat sie Leukämie? Und mein Mann hat gesagt, die Lene hat ganz bestimmt keine Leukämie. Das ist jetzt, wie wir immer vermutet haben, vielleicht ein Eisenmangel. Das wird sich dann über das Blutbild herausstellen.
Nach der Blutabnahme im Spital war die Familie erst einmal frühstücken gegangen. Ein Rat, den noch die behandelnde Ärztin erteilt hatte.
Als wir dann aus diesem Lokal herausgegangen sind, hatten wir ganz viele Nachrichten auf unseren Handys. Und wir wussten schon, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Also da hat schon das St. Anna Kinderspital angerufen, nichts mehr essen, sofort herkommen. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen kurzen Weg erinnern, vom Gürtel runter zum St. Anna Spital. Also wir waren ganz stumm und voller Sorge. Mein Mann, die Lene, unsere Tochter und ich. Das war, glaube ich, die schrecklichste Minute in meinem Leben. Als die Ärztin sagte, wir sollen uns hinsetzen, die Lene auf den Schoß nehmen, sie muss uns etwas sagen. Und in dem Moment habe ich geglaubt, das ist einfach aus. Es gibt noch eine Woche oder so, ein paar ein paar Tage, aber es ist wahrscheinlich aus.
Da war dann noch eine letzte Punktion notwendig, wo Sie gesagt haben, die bestätigt dann letztendlich den Verdacht, aber hoffen Sie nicht, hat man mir gesagt. Das ist so schlimm immer, wenn man sowas hören muss, nicht? Es war dann so und die haben halt die Erfahrung und im Grunde war ich recht froh, dass ich im St. Anna Kinderspital war, weil man ja weiß, dass dort wirklich die Kompetenz wirklich gegeben ist und die Betreuung gut ist. Wobei ich so außer mir war, dass ich gar nicht gewusst habe, was da genau. Und
dann sagt diese Ärztin, es ist Leukämie und es war wirklich so, dass mich das erleichtert hat. Ich habe mir gedacht, okay, ungefähr 90% Überlebungschancen. Und ab da, also es war davor, dass die Lene immer schwächer geworden ist. Es war wie ein Erdrutsch nach unten und dann war voller Impact. Wir sind unten gelandet und weiter runter ist es nicht gegangen. Und ab dem Zeitpunkt ist es wirklich bergauf gegangen.
Innerhalb weniger Stunden hatte sich das Leben der beiden Familien vollkommen geändert. Mit der Aufnahme ins Krankenhaus waren sie für die kommenden Monate von ihrer gewohnten Umgebung völlig abgeschnitten. Mutter und Kind übersiedelten in die Klinik. Aber mit der Diagnose Leukämie, dem Behandlungsplan, den ärztlichen Richtlinien, wich die Ohnmacht. Endlich konnte sie handeln, erzählt Ursula Waldeck.
Wir waren nur für die Lenia da, voll hellwach, nur für die Lenia die ganze Zeit. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir etwas vorgespielt haben. Es gab keine andere Möglichkeit, als für sie stark zu sein. Das war für uns das Wesentliche. Was für uns immer sehr wichtig war, ist, dass der Alltag auch Einzug halten konnte. Wir haben uns sehr schnell unser Zimmer im St. Anna Kinderspital so hergerichtet, dass wir uns wohlgefühlt haben. Wir haben Zeichnungen aufgehängt, wir haben vieles von der Wohnung her gekarrt. Das war ein Wahnsinn, wie wir ausgezogen sind. Es war wie bei einem Umzug fast. Und es war unglaublich. Also es war ja, wir waren Tag und Nacht zusammen, den ganzen Tag über. Wir haben alles gemeinsam gemacht, bis sie eingeschlafen ist. Und ich kann mich auch noch erinnern, wenn die Lena dann abends eingeschlafen ist, dann war das so und ein anderes Leben hat ein bisschen begonnen. Da habe ich mich dann vor meinen Computer gesetzt und habe meine Freunde informiert per E-Mail, habe sie am Laufenden gehalten, was sich tut. Medizinisch, welche Komplikationen. Also das, mir war das auch immer ganz, ganz wichtig, dass ich mich da ständig mitteile.
Also Mut hat mir gemacht, die Erfahrungen der Ärzte, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Kind wieder gesund wird, auch die Möglichkeit, dass ich immer alles nachfragen konnte. Ich habe alle Bedenken immer sofort nachgefragt. Da waren immer diese Elternrunden und das hat mir wirklich viel Mut gegeben und Sicherheit gebracht, weil sie die Hoffnung gut vermittelt haben, dass man gut gesund werden kann, dass man wieder ein gutes Leben leben kann, wenn man durch eine Krebserkrankung geht. Und Kinder, die im St. Anna Kinderspital auf Besuch waren, die wieder geheilt wurden. Das hat mir ganz viel Mut gegeben. Das war wirklich toll. Ich habe sogar einmal ein Kind angesprochen, ein hübsches Mädchen mit langen Haaren, und habe sie gefragt, bist du zu Besuch oder warst du mal da? Nein, ich habe mal Krebs gehabt. Ja, da war ich genau hier auf dieser Station. Und ja, das ist schon länger her und ich komme zu Besuch, weil ich besuche die Schwester sowieso. Das war unglaublich für mich, diese Begegnung mit diesem Mädchen. Sowas hat mir sehr viel Mut gegeben, dass man solche Leute dann kennenlernt.
Wenn Kinder krank werden, leiden auch die Eltern. Im St. Anna Kinderspital steht den Eltern ein Unterstützerteam zur Verfügung. Ärzte und Psychologen erklären den Verlauf der Krankheit und sie beantworten Fragen. Selbsthilfegruppen und Gesprächsrunden, die von der österreichischen Kinderkrebshilfe angeleitet werden, bieten die Möglichkeit zu reden, zu fragen, die Zweifel mit anderen zu teilen und Hoffnung zu schöpfen.
Hoffnung ist eine wichtige Kraft für den Menschen, die ihn innerlich, seelisch, geistig aufrecht erhält, die ihn motiviert, dran zu bleiben.
Der Logotherapeut Alfred Längle von der Sigmund Freud Universität Wien.
Hoffnung bedeutet, im Bewusstsein, dass ich jetzt hier nichts mehr tun kann, weil es nicht in meiner Macht liegt, zum Beispiel nach einer Operation zu genesen oder dass eine Operation gelingt. Die Hoffnung bedeutet, es liegt nicht an mir. Ich kann nichts tun. Aber was ich noch tun kann, ist das Letzte und Äußerste, meine Verbundenheit mit dem Wertvollen, um das es geht, nämlich eine Gesundheit wiederzubekommen oder gesund zu werden, dass ich diese Verbundenheit mit dem Wert nicht aufgebe, dass ich mich in der Verbundenheit halte, obwohl ich nichts tun kann, obwohl ich zur Passivität gezwungen bin. Ich bleibe in der Verbundenheit, weil wenn ich wieder gesund bin, dann kann ich wieder mich meiner Arbeit oder meinen Kindern widmen. Ich halte mich also in einer Anbindung an das für mich Wertvolle und das hält mich aufrecht.
Hoffnung gibt dem Fühlen, dem Denken und dem Handeln eine Richtung, meint Alfred Längle. Hoffnung motiviert, die Zweifel hinter sich zu lassen, durchzutauchen, sich auf das Ziel zu fokussieren. Für Eva Morend war nur eines wichtig, dass ihre Tochter wieder gesund wird.
Von Anfang an habe ich mir gedacht, warum das passiert. Warum bekommt man so einen Schicksalsschlag auferlegt? Ich habe die Schuld bei mir selbst gesucht und ich höre das oft, dass das viele Eltern tun. Warum muss mir das passieren? Warum mein Kind, warum so ein kleines Kind, das noch nicht viel vom Leben gehabt hat? Und ich glaube, während man drinnen steckt, in der Therapie, in der Krankheit, es ist so viel Sorge, es prallt so viel auf einen ein, die Informationen, das Rundherum. Man erlebt ja auch vieles mit auf den Stationen, was man ja normalerweise gar nicht miterlebt. Das ist sehr heftig oft. Währenddessen kann man gar nicht auf irgendeinen Sinn kommen. Aber wenn man dann ein bisschen Abstand hat und das von weiter weg betrachten kann, dann kann man schon sagen, es gehört zu unserem Leben. Es hat uns geprägt und es hat uns nicht nur negativ geprägt.
Es gab Momente, da habe sie fast den Lebensmut verloren, berichtet Ursula Waldeck. Wenn sich das Kind unter dem Einfluss der Medikamente veränderte, aufgequollen vom Cortison, extremen Stimmungsschwankungen unterlegen sei. Besonders schwierig war der Moment, als Linia infolge der Chemotherapie ihre Haare verloren hat.
Da ging es ja nicht darum, dass das nicht so schön aussieht oder so, das ist ja absurd. Aber dass die Krankheit der Linia sehr anzusehen war, das war schon sehr hart. Und ich weiß noch, als die Linia am Sofa saß und sich die Haare so rauszog und aufs Sofa gelegt hat, also es war wirklich hart und sie hat sich auch vom Gesichtchen her dann verändert, als sie das Cortison nehmen musste. Sie ist so aufgeschwollen und das war schon manchmal schwierig, so das, was ich an meiner Tochter jahrelang kannte, gar nicht mehr wirklich erkennen zu können, diese enorme Veränderung. Ich hatte immer das Gefühl, die Lenia kann jetzt momentan nicht die sein, die sie eigentlich sein möchte. Und schon auch, dass die Medikamente und die Behandlungen mit ihr etwas machen, was sie nicht möchte und womit ihr Körper jetzt momentan lernen muss, damit umzugehen. Sie hatte ja in dieser Cortisonzeit Wutanfälle natürlich unglaublich, obwohl sich das eigentlich ziemlich in Grenzen gehalten hat im Vergleich zu anderen Kindern. Aber ich hatte das Gefühl, die Medikamente machen mit ihr, was sie wollen. Also nicht, was das Kind will, sondern was Medikamente wollen.
Die Kraft durchzuhalten gab Ursula Waldeck die Hoffnung, dass Linia gesund wird, dass der Lebenswillen und die Lebenskraft des Kindes stark genug sind, die Krankheit zu besiegen.
Können wir überhaupt helfen und Menschen unterstützen, dass sie Mut zum Leben kriegen? Können wir für uns selbst irgendetwas tun, Mut zum Leben zu haben? Wenn das Verständnis von Mut uns darauf verweist, dass wir Mut brauchen, um eine Ängstlichkeit, eine Verzagtheit zu überwinden. Und wenn wir verstehen, dass Mut eine seelische Kraft ist, eine vital getragene Kraft, einer Gefahr ins Auge schauen zu können, eine Unsicherheit ertragen zu können, dann können wir tatsächlich etwas tun. Wir können daran arbeiten, dass eine Zuversicht entsteht. Und wie entsteht Zuversicht? Das gilt gleichermaßen für mich wie in der Hilfe für andere. Zuversicht entsteht, indem wir genau hinschauen. Wie das Wort schon sagt, Zuversicht, da ist Sehen drin.
In der Bewältigung einer Krise erkennen wir die Fähigkeiten des anderen und gewinnen so einen Blick für die eigenen Kompetenzen, sagt Alfred Lengle. Seinen Weg zur Existenzanalyse hat der Psychologe und Psychotherapeut durch eine Krise gefunden.
Wenn Sie mich fragen, was das Sinnthema für mich bedeutet und warum ich mich so auf das Sinnthema auch eingelassen habe, so hat das natürlich eine ganz persönliche Geschichte. Ich habe als 14-, 15-Jähriger sehr begonnen, unter Sinnfragen zu leiden, und mir ist die Welt, die bis dahin ein recht harmonisches Gefüge hatte, ineinander gebrochen, und ich habe eigentlich nur noch aus Fragezeichen bestanden. Ich konnte nichts mehr glauben, ich konnte mich auf nichts mehr verlassen, ich habe nichts mehr verstanden. Und es kam mir eigentlich das ganze Dasein recht absurd vor und habe an die Verzweiflung heranreichende Gefühle von Absurdität des Ganzen gehabt, die mich dann auch dazu gebracht haben, von Frankl Bücher zu lesen und in der Philosophie mich umzuschauen, um irgendwo Antworten zu bekommen oder Hinweise zu bekommen, wie ich Sinn in meinem Leben finden kann und wie ich mein Leben so gestalten kann und in eine Form in die Hand nehmen kann, dass etwas Gutes daraus werden kann, an dem ich mich erfreuen kann.
Dass nichts von Bestand ist, dass Leben vom Tod begleitet wird und alles der Vergänglichkeit unterworfen ist, hat ihn als junger Mann gequält. Er wusste nicht, ob er so ein Leben führen wollte. Auf der Suche nach Antworten fand er Begleiter, Philosophen, Psychologen und vor allem Menschen, die mit ihm gesprochen haben.
Das Wichtigste war vielleicht, dass ich etwas von dem Anspruch, es soll etwas bleiben können, es soll etwas dauerhaften Charakter haben, zurückgegangen bin und gesagt habe, es ist ja auch schon etwas, wenn ich es im Moment gut erlebe, wenn ich im Moment eine Freude habe. Und dann aus dem heraus ist dann gewachsen, dass Leben vielleicht nicht darin besteht, Pyramiden zu bauen und für die Ewigkeit ständig nur da zu sein oder Ewiges in dieser Zeitlichkeit unterbringen zu wollen, sondern dass es darum geht, ganz da zu sein. Also eigentlich dieser Grundgedanke der Existenzphilosophie, die eigene Präsenz zu erhöhen, in dem, was ich tue, ganz zu sein. Also die ganze Aufmerksamkeit, das ganze Engagement, die ganze Hingabe auf das zu verwenden, womit ich beschäftigt bin.
Indem er lernte, sich auf den Augenblick zu konzentrieren, konnte er den Reichtum erkennen, den das Leben für ihn bereithielt. Er entdeckte seine eigenen Kompetenzen und wie er sie wirkungsmächtig in seinem Leben einsetzen konnte. Das empfand er wie einen Schritt in die Freiheit.
Das ist das Wichtige beim Mut fürs Leben, dass wir Bezug nehmen auf das Können. Die Basis ist das Finden der eigenen Kompetenzen, der eigenen Fähigkeit, dessen, was ich wirklich auch vermag. Es mag vielleicht nicht dem entsprechen, was ich gerne hätte, was meine Erwartungen sind. Hier kann ich auch daran arbeiten, mich zu bescheiden und zu sagen, ich fange mit dem Kleinen an. Und wenn es wenig ist, aber dass ich dies zumindest tue und so erste Schritte setze. Daran können wir auf der Basis des Sehens, was mir möglich ist, was ich kann, kann Mut wachsen. Und dann kann ich es schließlich noch ausgestalten, indem ich auch schaue, auf was hin ich leben möchte. Ein Wert in der Zukunft, ein Sinn, um den es geht. Wenn ich darauf schaue, dass ich vielleicht eine Familie zu erhalten habe oder noch die Mutter begleiten möchte oder den Enkel noch sehen möchte, das gibt dann einen Zuwachs an Kraft auf der Basis des Könnens. In der Verbundenheit entsteht ein Maximum an Mut fürs Leben.
Für uns im Nachhinein gesehen hat es einen Sinn gehabt, es gehört zu unserem Leben. Es hat uns positiv geprägt, nicht nur negativ geprägt.
10 Jahre liegen nun seit der Genesung ihrer Tochter zurück. Für Eva Morent hat sich in diesem Zeitraum viel verändert. Ihre Tochter ist zu einer selbstbewussten jungen Dame herangewachsen. Eva Morent selbst hat ihre Erfahrungen genutzt und engagiert sich bei der Elterninitiative Kinderkrebshilfe. Den von Spenden finanzierten Unterstützungsverein leitet sie heute als Geschäftsführerin. Ihre berufliche Erfahrung im Verlagswesen konnte sie in den Dienst der guten Sache stellen, denn gemeinsam mit dem ärztlichen Leiter des Spitals, dem Psychologen und einer Freundin gestaltete sie das Bilderbuch »Hanna, du schaffst es«. Entstanden ist dieses Projekt aus einer Mangel.
Der psychologische Leiter hat mich darauf angesprochen, weil ich gemeint habe, da gibt es überhaupt nichts Ordentliches. Meine Tochter hat geheult, wie sie das eine Bilderbuch, das es gegeben hat, angeschaut hat. Das will ich nicht, und hat es mir um die Ohren geworfen. Und er hat gemeint, wenn ich Erfahrung habe, könnten wir das zusammen machen. Es ist oft so, dass Eltern und Mütter auf Bedürfnisse aufmerksam machen oder Lücken erkennen und diese auch schließen. Und das freue ich mich, dass wir das zustande gebracht haben. Das Buch ist auch schon übersetzt in mehrere Sprachen und hilft so, wenn man so ankommt im Spital, ja, und dass es so ein erster Leitfaden ist und altersadäquat diese schwierige Situation erklärt, weil die Eltern sind im Ausnahmezustand, das Kind ist in einem Ausnahmezustand, es ist ja nicht jede Minute jemand zur Stelle, der einem erklärt, was Sache ist. Und das Buch kann man immer zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Hand nehmen, anschauen, mit dem Kind zusammen Aufklärung betreiben. Und meine Arbeit in der Kinderkrebshilfe hat hoffentlich und Gott sei Dank auch viel Sinn.
So groß dieser Schock auch war, aber ich spüre das auch jetzt noch, wie viel Kraft da dann zustande gekommen ist und so viel Hoffnung, jetzt kann es gut werden, wenn wir jetzt alle zusammenhelfen und diesen Ärzten vertrauen. Und ich habe mich im St. Anna immer wohl gefühlt und habe eigentlich nie in Frage gestellt, was uns da angeboten wurde oder was die Lene an medizinischer Behandlung bekommen hat. Und das hat mir wahnsinnig geholfen.
Lenia ist heute 9 Jahre alt und wieder gesund. Der Ausnahmezustand ist vorbei, der Alltag wieder ins Familienleben eingezogen. Bereichert durch die Geburt eines Geschwisterkindes, der 3-jährigen Nina. Für sie übernimmt Lenia auch Verantwortung und hin und wieder zeigt sie der kleinen Schwester, wo es lang geht. Den Schritt in die Schule hat Lenia ebenfalls gut gemeistert.
Sie schafft es sehr, sehr gut, sich das Wesentliche für sich rauszusuchen. Egal, ob das jetzt in der Schule ist oder im Spiel mit anderen Kindern, sie kann sehr gut zeigen, was sie will, was sie nicht will. Ich glaube schon, dass das so eine Erfahrung ist. Das Leben ist vielleicht zu kurz. Die Lene hat am Anfang damit gerechnet, dass sie sterben wird, obwohl ihr das niemand gesagt hat. Auch das hat sie wahrscheinlich geprägt. Und ich glaube, sie holt sich aus dem Leben einfach das raus, was für sie essentiell ist. Und lässt sich nicht so leicht von dem Weg abbringen. Und das finde ich gut.
Zum Leben. Sie hörten die erste Folge einer Sendereihe von Margarete Engelhardt-Krajanik. Morgen ein Mann, der sich selbst in die Psychiatrie einweist und die Geschichte seiner Heilung.